Hallo zu Tagesanbruch, die Diskussion für das Wochenende vom 25. Mai 2024. Ich bin Lisa Fritsch und moderiere diesen Podcast. Diesmal haben wir den Musiker und Produzenten Leslie Mandoki zu Gast. Er hat mit seiner Band, den Mandoki Soulmates, gerade ein neues Album herausgebracht, das die großen Themen unserer Zeit aufgreift. Kritik an sozialen Medien, an zu wenig politischer Teilnahme. Ein Grund also für uns zu fragen, wohin steuert unsere Gesellschaft in all den Krisen? Wie wappnen wir uns vor der zunehmenden Gewalt im Netz und auf der Straße? Und welche Rolle spielt dabei die Musik? Und dafür begrüße ich ihn zugeschaltet in unser Podcast-Studio Leslie Mandoki. Hallo Leslie, danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Liebe Lisa und auch lieber Christoph, ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen und natürlich über dieser Labyrinth der Krisen zu sprechen und herauszufinden in dieser wunderbare Momentum. Vielleicht hier finden wir wieder einen Kompass raus aus dieser Krise, finden wir der Fackel am Ende dieser dunkle Tunnel oder irren wir weiterhin?
Ja, interessante Fragen auf jeden Fall. Und zum Zweiten begrüße ich erstmal noch für die Diskussion unseren Politikchef bei T-Online, Christoph Schwennecke.
Hallo Leslie, herzliche Grüße an den Starnberger See und Lisa, schön, dass ich mal wieder da sein darf.
Ja Leslie, du wurdest bekannt mit Songs wie Genghis Khan oder Moskau. Genau. Und in dem neuen Album A Memory of Our Future, das du zusammen mit Weltstars der Rock- und Jazzmusik aufgenommen hast, den Mandoki Soulmates, geht es um die Krisen unserer Zeit. Du hast gerade schon die Frage aufgeworfen, finden wir überhaupt noch den Kompass? In dem Song Devil's Encyclopedia fragt ihr zum Beispiel, what the hell are we doing? Why the dogs of war are howling? Faked innocence is no defense. Da auch nochmal kurz ein Ausschnitt. Wounded hearts are calling. We're losing direction. What the hell we're doing? Why the dogs of war are howling? Faked innocence is no defense for contrarian. Und das bedeutet auf Deutsch so viel wie, was zum Teufel tun wir, während die Hunde des Krieges heulen? Vorgetäuschte Unschuld ist keine Verteidigung. Also ja, diese Frage stelle ich mir auch oft so, was zum Teufel tun wir hier? Warum nehmen die Krisen immer mehr zu? Wenn wir jetzt auf Ukraine schauen, die Lage in Gaza spitzt sich jetzt gerade auch noch mal mehr zu. Und auch noch der Tod des Staatspräsidenten Raisi im Iran durch einen Helikopterabsturz. Leslie, die Frage an dich. Sollte sich denn Musik überhaupt mit solchen Krisen beschäftigen oder nicht eher eine Flucht aus dem Alltag bieten?
Das ist natürlich immer Entscheidung der Musikers. Und in meinem Fall ist ganz eindeutig. Ich war erst einmal mit 16 von der Bühne aus verhaftet worden, weil ich mich nicht an der Zensurrichtlinien der kommunistischen Unterdrückung, also der russischen Unterdrückung, wenn man so will, beugen wollte. Und ich habe gegen die Zensur unerlaubte Konzerte gespielt. Und diese Rebellion habe ich im Herzen damals, also hinter der eisernen Vorhang, diese Sehnsucht nach Freiheit, hat mich eigentlich zum Musiker werden lassen. Und damals war doch so, dass gerade Progrock, wie auch unser neues Album, auch in der Kategorisiert gelingt, war, wie auch später hier in meinem Studium am Starnberger See, Michael Sergejewitsch Gorbatschow auch bestätigte, auch Henry Kissinger, als er mich ausgezeichnet hat, Progrock war eigentlich der Soundtrack der Freiheit. Also Soundtrack dieser Sehnsucht nach Freiheit, das hat mich damals zur Flucht getrieben mit 22. Und deshalb sage ich dir, Lisa, auf deine Frage ganz glasklar, seit Woodstock wissen wir, dass Musiker haben eine Verantwortung, weil unsere Stimme ist nur so laut, wie die Liebe zu uns oder die Liebe zu unserer Musik, unser Publikum es uns gestattet. Das ist eine geliehene Stimme von unserem Publikum. Deshalb mit Demut und Anstand und Verantwortung müssen wir mit dieser Stimme auch umgehen. Und gerade jetzt, solche dunkle, schwermütige Zeiten, versuchen das Licht, was wir geschenkt gekriegt haben von unserem Publikum, dorthin lenken, wo es nicht eben hell ist, sondern dunkel ist.
Also siehst auch auf jeden Fall auch die Musiker in der Verantwortung. Wie kann man denn aber mit Musik solche Krisen lösen oder wie kann man generell diese Krisen lösen, indem wir uns beschäftigen? Ihr sprecht da ja wirklich auch im Album sehr harte Themen an und auch die Bilder in dem Video von Encyclopedia sind wirklich schrecklich aus der Ukraine auch direkt, ne?
Also natürlich stellt sich die Frage, 1989 regnete Glück vom Himmel. Diese Sehnsucht nach Freiheit hat erst einmal zwischen Ungarn und Österreich der eiserne Vorhang zerschmelzen lassen. Und dann kam der Berliner Mauer runter. Und wir waren alle sowas von glückselig. Und wir hätten damals das Paradies auf Erden bauen müssen. Eigentlich eine achtsame, menschliche, ausbalancierte Gesellschaft, der natürlich Freiheit und Frieden als Zwillingsbruder ansieht. Und was haben wir daraus gemacht? Erstmal haben wir die Gier, die Spekulation in der Mitte unserer Gesellschaft eingeladen. Da sieht man heute, eine der vielen Krisen, die wir nicht erkennen zurzeit, ist, dass die Börse von einer Allzeithoch zu anderer eilt, mitten in der Rezession. Also wenn das da, also wenn ich heute 22 wäre, dann würde ich dafür Monday für Gerechtigkeit. Weil das ist nämlich der Ungerechte, dass der mehrwertschaffende Mensch, ob es ein Lehrerin ist oder ein Pfleger, ein Busfahrer oder Journalist, nicht der einige ist, der von der Gesellschaft, die wirtschaftlich belohnt, sind der Spekulant, die damals Peer Steinbrück und Frau Dr. Angela Merkel als systemrelevant genannt hat. Dabei systemrelevant sind die Menschen, diese das Land und diese Welt einfach bewegen und auch in Bewegung halten. Und da sind so viele
Wenn
Krisen.
Wenn ich da kurz unterbrechen darf, wie meinst du das genau, dass sich Arbeit nicht mehr lohnt für die Arbeitnehmer jetzt aktuell? Oder?
Das würde ich nicht so dermaßen runterbrechen, sondern ich weise darauf hin, dass Spekulanten, die netterweise Investment Banker genannt werden, die sind eben nicht systemrelevant, sondern die Menschen, die arbeiten, die sind die systemrelevant, die morgen unser Brötchen backen und wenn wir ein Babychen haben, also einen Arztpraxis uns versorgen und weitere tausend solche, die sollten entsprechend in den Mehrwert erschaffen. Das ist als systemrelevant angesehen werden und nicht die Spekulanten. Das meinte
wenn
ich.
Wenn man da jetzt in die weitere Zukunft denkt, also für mich, wenn ich an meine Rente denke, ist der Investmentmarkt oder Aktienmarkt teilweise das Einzige, was man noch hat, wo man investieren kann, um überhaupt Rente zu haben in 30, 40 Jahren. Man weiß ja nicht, was bei uns im Rentensystem rauskommt, aber...
Lieber Lisa, ich würde dich wahnsinnig gerne widersprechen, kann ich aber nicht in der Sache. Trotzdem ist es, der Natürliche wäre schon, dass du mit deiner wertvollen Arbeit für unsere Gesellschaft, weil Journalistinnen und Journalisten sind eigentlich der Katalysator für eine saubere Meinungsbildung und nicht unbedingt der soziale Medien, die eher auf sozialpornografische Aspekte anonymisiert, also wahnsinnig viel Dreck schleudern hier und zur Spaltung der Gesellschaft maßgeblich beitragen. Deshalb habe ich auch schon vor 15 Jahren gesagt, in politischen Diskussionen. Wir müssen sehr viel Obacht geben darauf, dass Journalismus nicht unter einen wirtschaftlichen Druck gerät durch die sozialen Medien, durch die Verlagerung der Werbebudgets auf soziale Medien, weil plötzlich dann Influencer und Influencerinnen also hier das Sagen haben, die dafür überhaupt gar keine Qualifikationen irgendeiner Art haben und die Rechercheabteilungen und Dokumentationsabteilungen schrumpfen und dieser Unfug anonymisiert noch dazu nimmt seinen Lauf. Dagegen kann man halt eben, und das ist meine Verantwortung, durchaus als Musiker, Davis Encyclopedie, Blood in the Water, Big Quit, zum Beispiel Big Quit, was erzählt, Hard Times Create Hard People. Hard People Create Easy Times.
Mal kurz, darauf wollte ich später nochmal eingehen. Lass uns einmal kurz auf dem Aspekt soziale Medien, denn genau bei dem Song, den wir auch gerade schon angespielt haben, Devil's Encyclopedia, übt ihr ja eben diese klare Kritik an sozialen Medien. Wenn wir jetzt nochmal kurz in den Refrain reinhören.
Social Media becomes a devil's encyclopedia.
Genau, also da sagt ihr genau, die sozialen Medien werden zur Enzyklopädie des Teufels. Übrigens auch eine sehr, sehr gute Formulierung, finde ich. Worauf zielt denn diese Kritik genau ab, Leslie?
Dass ich gegen die Spaltung der Gesellschaft, gegen die Spaltung der Welt, gegen diese Hassverbreitung was habe. Ich versuche Brücken zu bauen und selbst dann, wenn es sehr unpopulär geworden ist, Brücken zu bauen. Also selbst dann, wenn die Brückenpfeiler nicht mehr zu sehen sind, selbst dort müssen wir. Der Cancel Culture sagt, okay, ich bin nicht sicher genug in meiner Meinungsbildung, ich bin nicht sicher genug in meiner Wertekanon, also mein Gegenüber möchte ich zu fein erklären und ihm ausschließen, aussperren. Falsch. Damit werden wir nur den Radikalismus in der rechten und linken Rand der Gesellschaft oder religiöse Art fördern. Wir müssen uns beidbeinig in der Mitte der Gesellschaft Platz schaffen für Widerspruch, für Diskurs, Und wir müssen wirklich neu lernen, dass derjenige, der das komplette Gegenteil von mir vertritt, ist nicht unbedingt mein Feind, sondern jemand, der anderer Meinung ist. Und dann müssen wir wieder streiten, weil ein Erkenntnisgewinn, was der Gesellschaft weiterbringt, entsteht nur durch diese Auseinandersetzung. Und dazu brauchen wir diese Brücken und dass wir nicht jemand aussperren, sondern überzeugen, widersprechen. Das ist die Lösung und das meinen wir mit diesem Song, dass wir die Brücken bauen müssen.
Der Befund, den Leslie hier gerade angestellt hat über die sozialen Medien, den teile ich umfassend. Jetzt geht's für meine Begriffe um die Frage, wie kann man diese Kommunikationskloaken, so würde ich sie mal nennen, diese Kommunikationskloaken wieder austrocknen. Und das geht meines Erachtens nur, wenn man sie behandeln würde in rechtlicher Hinsicht, wie andere Medien auch. Also ganz konkret, unser Chefredakteur Florian Harms, am Ende die ganze Chefredaktion, aber in erster Linie Florian Harms als Chefredakteur, ist verantwortlich im Sinne des Presserechts, VISDP. Das heißt, alles, was auf der Seite von T-Online steht, verantwortet Florian Harms persönlich. Und zwar selbst jede Leserzuschrift, die wir veröffentlichen, für jede muss er haften am Ende, in jeder Hinsicht. Und wenn diese Haftung auch auf die sozialen Medien übertragen wird, dass Herr Musk oder Musk, wie man ihn ausspricht, und Herr Zuckerberg persönlich für den Schmutz und den Schund verantwortlich wären, der da steht, dann sähe die Sache sofort ganz anders aus.
Christoph, ich pflichte dir hundertprozentig bei und dazu, zu diesem Weg, wäre der erste kleine Schritt und der Gesetzgeber könnte das sehr schnell fahren lassen und zwingend vorschreiben, jeder muss unter seinem eigenen Namen seine Meinung veröffentlichen. Und das würde schon vieles filtern. Weil für diese Wahnsinn, diese Kloake, für diese Absonderungen mal mit eigenem Namen und eigenem Gesicht und eigener Existenz stehen würde, dann würde es schon mal vieles sauberer machen.
Ja, und ich glaube schon auch, dass das, was wir jetzt auch an Übergriffen auf Politiker erlebt haben, in einem Maße, wie es früher unvorstellbar gewesen war, dass das alles seinen Anfang nimmt bei der Gewalt der Worte, wie sie im Netz, in den sozialen Medien sich präsentiert und wie diese verbale Gewalt dort ausgetragen wird.
Ja, genau den gleichen Aspekt hatten wir auch in der Diskussion vor 2 Wochen mit dem ehemaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse. Und hat Florian Harms erst auch nochmal genau erklärt, warum das so ist. Also liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können gerne nochmal reinhören in diese Folge. Ich würde gerne aber nochmal auf diesen Aspekt Cancel Culture eingehen, Leslie, den du gerade angesprochen hast. Das ist ja auch so ein Phänomen, das eben durch die sozialen Medien befeuert wird, dass Künstler für bestimmte politische Aussagen gecancelt werden. Wie stehst du persönlich dazu? Ist es denn gut, bei manchen politischen Ausnahmen die Grenze der Kunstfreiheit zu ziehen oder ist Musik und Kunst generell dazu da, diese Grenzen auszureizen?
Ich glaube, solange bis wir respektvoll mit der grundsätzlichen menschlichen Wertekanon und wo wir alle eigentlich einig sein müssten, also dass wir keine Homophobie dulden, dass wir keine Frauenfeindlichkeit dulden, dass wir keinen Antisemitismus dulden. Also es gibt eine Grundstruktur, die wir natürlich alle achten, respektieren und nicht irgendwie außerhalb dieser Grundstruktur unserer Wertekanon Intoleranz tolerieren sollten. Das ist klar. Aber innerhalb dieser Rahmenbedingungen müssen absolut ganz glasklar sein, dass wir nicht Ausgrenzung, sondern Widerspruch. Also ich komme immer wieder zu der gleichen Aspekt zurück. Ich wünsche mir und wünsche allen, also dass unsere Gesellschaft dadurch wächst, dass die Erkenntnis gewinnt durch diese Widerspruchhandlung, durch den Diskurs. Mhm. Und dafür müssen wir die Freiräume in der Gesellschaft, in der Mitte, aber bitte in der Mitte vergrößern. Und dann werden wir urplötzlich feststellen, dass diese schäbige Ränder, dass urplötzlich dann eine Demonstration, wo der Kalifat gefordert wird, Entschuldigung, ich meine, frauenfeindlicheres gibt es ja kaum. Ne? Also oder antisemitisches oder homophoberes. Also, dass wir die Dinge einfach mal wieder in Ordnung bringen und dann Krisen einfach benennen und dann Lösungen. Das Problematik ist, dass für meine Empfinden sehr häufig zu viel, dass sich von der Lebensrealität von den Menschen sich entfernt hat. Und wenn diese Diskussion sich so weit immer weiter und weiter, weiter von der Lebensrealität entfernt, damit öffnen wir die Flanken. Und das ist falsch. Deshalb muss der Mieter sich vergrößern.
Ja, und ich glaube übrigens, dass es deswegen auch gut für die politische Balance dieses Landes ist, wenn, wie es im Moment passiert, Friedrich Merz, die CDU, wieder etwas konservativer ausrichtet und damit den Unterschied zur SPD, der anderen einstmals großen Volkspartei, ein Stück weit klarer macht, als das bei Angela Merkel der Fall war. Und dass dann diese Auseinandersetzung, auch teilweise in der Sache hart, aber im Umgang miteinander respektvoll und menschlich, dass diese Auseinandersetzungen in der Sache dann in der Mitte ausgetragen werden und nicht mehr ersatzweise an den Rändern und da dann eben unter, wie soll ich sagen, Missachtung aller Regeln, die auf die Leslie gerade schon hingewiesen hat.
Ja, aber ein Problem dabei, und da komme ich jetzt zurück auf euren Song Big Quit, den du vorhin schon mal angesprochen hast, ist ja dieses, haben Menschen überhaupt noch Interesse an der Politik? Denn Leslie hat mit seiner Band dort dieses Phänomen kritisiert, dass viele Menschen einfach schon aussteigen. Also das bedeutet ja Quit in Englisch, ja, aussteigen, einfach sich nicht mehr mit Politik beschäftigen wollen, die fehlende Teilhabe. Und jetzt in dieser Woche feiern wir auch 75 Jahre Grundgesetz. Auch ein Tag, wo vielleicht manche Menschen sagen, ja, was interessiert mich das? Und da wollen wir mal kurz reinhören in Big Quit. Just a big quit. Und Leslie, du hattest gerade das Wort Lebensrealitäten gesagt. Meinst du denn, dieses Problem kommt daher, weil wir einander selbst nicht mehr in den Lebensrealitäten des anderen uns reinfühlen denken? Oder was meintest du genau damit?
Ich meine, weil wir zu häufig uns in der virtuellen Welt, der sozialen Medien und sonst wo aufhalten, dann verlieren wir den Bezug auf die Lebensrealität. Und das ist so unfassbar wichtig. Und deshalb habe ich diesen Song geschrieben, Hard Times Create Hard People. Hard people create easy times create easy people create hard times again. Und genau da sind wir. Weil das, was Christoph vorhin sehr zutreffend beschrieben hat, wenn wir die Auseinandersetzung an der Rande lassen, weil in der Mitte das nicht mehr stattfindet, respektvoll in der Form, aber hart in der Sache, dann haben wir dieses Salat, was wir jetzt also sehen, diese Labyrinth der Krisen ohne Kompass, weil man also auch keiner mehr zutraut, der diese Kompass gefunden und wieder in Ordnung gebracht zu haben. Und keinen mehr zutraut, diese Fackel am Ende, diese verdammt lange dunkle Tunnel zu haben. Und deshalb ist es so unfassbar wichtig, dass die Lebensrealität in der Menschen in der Mitte dieser Auseinandersetzung steht. Also, dass wir sagen, okay, wir befassen uns tatsächlich mit der absoluten Mehrheit der Menschen, welche Szenarien bedrücken sie. Und das ist, dann ist eine pluralistische Gesellschaft. Wir haben verlernt, eine der großen Lehren dieses Grundgesetzes, das wir jetzt feiern, zu haben. Also, weil es eine ganz großartige Grundlage unseres Gemeinleben. Das ist der Pluralismus. Wir sollten das nicht verlernt haben. Das ist, wie wichtig das ist, dass wir unterschiedliche Meinungen nicht als Feindschaft ansehen, sondern als eine Selbstverständlichkeit und als eine Bereicherung.
Also,
es ist Chance, natürlich. Und auch in Europa, weil wir feiern jetzt vieles auf einmal. Die eine ist wichtiger als die andere. Sicherlich ist eine Feierlichkeit zu 75 Jahre Grundgesetz. Das ist signifikant wichtig. Aber die Europawahlen stehen an. Es ist auch der 20. Jahrestag jetzt von der Osterweiterung der EU. Also das sind alles Dinge, wo wir einfach lernen müssen, mit diesen unterschiedlichen Dinge klarzukommen. Ich gebe euch ein winzig kleines Beispiel, die aber sehr tiefe Bedeutung hat. Also ich hatte gestern einen Musiker bei mir, ein jüdischer Musiker aus Budapest, der tiefst in seiner Seele verurteilt, was Netanyahu in Israel tut. Also einfach, das ist seine persönliche Meinung, und er sagte, das ist nicht in meinem Namen, sagte er als gläubiger Jude. Und sagte dann, aber Leslie, weißt du, ihr Deutschen habt vergessen, dass in Budapest niemals vor einer jüdischen Kindergarten oder jüdische Schule oder gar vor einer Synagoge ein Polizeiauto stehen würde oder ein Polizist da eine jüdische Einrichtung bewachen müsste. Denkt ihr mal bitte da auch mal darüber nach, das ist auch Europa. Also, und ich musste selber feststellen, ich habe das auch schon ausgeblendet. Mhm. Deshalb, wir müssen diese unterschiedlichen Farben, die wir in Europa haben, als ein wunderbarer farbiger Gemälde ansehen und uns darüber freuen, dass wir zwischen Nordschweden und Sizilien und mir schmerzt, dass England nicht mehr dabei ist, weil die Briten sind nun mal der Erfinder der Demokratie und der Fußball und der Tennis und Golf und vieles mehr und auch der Rockmusik. Deshalb ist es sehr schmerzhaft, dass sie eigentlich uns kulturell nicht mehr bereichern in der EU. Und ich wünsche mir ab und zu, dass sie wären dabei. Und da wird auch der ein oder andere größenwahnsinnige Politiker wieder mal so einen Hinweis aus London bekommen. Also ja. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dieser Pluralismus, diese Farbigkeit, diese Unterschiedlichkeit feiern.
Vor allen Dingen hat ja auch diese Woche die Statistik des Bundeskriminalamts gezeigt, dass eben auch diese antisemitistischen Straftaten zugenommen haben. Vor allen Dingen auch seit dem Angriff der Hamas auf Israel und auch die islamistischen Straftaten und die religiösen Straftaten, wie das in der Statistik genannt wird. Du hast es gerade schon angesprochen, diese Ausrufung des Kalifats oder die Forderung nach einem Kalifat auf einer dieser Demonstrationen. Jetzt stellt sich natürlich aber diese große Frage, wer ist dafür in der Verantwortung? Man könnte an vielen Stellschrauben wahrscheinlich noch was drehen. Leslie, was ist da deine Vorstellung? Und danach frage ich Christoph.
Also ich glaube, Christoph und ich, wir vertreten gerade hier in dieser Runde mit die Lisa die zwei Berufsgruppen, die die Verantwortung auch übernehmen. Und das ist auch wichtig, weil diesen Chaos, was sie angestellt haben, das ist einfach eine Generationsungerechtigkeit. Weil ich komme wieder dazu, 1989 regnete Glück vom Himmel und wir haben das nicht geschafft, daraus ein Paradies zu bauen für euch. Also für die nächste Generation. Und wenn wir Generationsgerechtigkeit walten lassen wollen, und das reduziere ich jetzt nicht nur auf die Rentengerechtigkeit, aber das ist ein Teil davon, da müssen wir mal darüber nachdenken, was ist hier alles schiefgegangen ist. Und für mein subjektives Empfinden ist Rockmusik, ist einer der antwortgebende Faktor, weil in Kunst ist es einfach mal so, ein Buchautor, ein Schriftsteller, ein Theaterregisseur oder eine Filmschaffende, das ist alles, also die Übersetzung, bis es an eine relativ elitäre Zielgruppe ankommt, das dauert. Aber Journalisten und Rockmusiker stehen unmittelbar in der früh ausgedachten Nachmittag in der Blatt oder online. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir diese zwei Berufsgruppen diese Verantwortung auch übernehmen und tragen.
Ich nehme den Ball mal auf, Leslie. Ich habe vor einigen Wochen nachgeholt, muss ich sagen, mir anzuschauen, einen sensationellen Auftritt von AC/DC seinerzeit im River Plate Stadium in Brasilien. Ein unfassbares Konzert, wo du auch siehst, wie die Menschen, die da zu zigtausenden davor sind, wie die ihre Aggressionen, die wir ja auch alle haben, und das ist aggressive Musik, ja, wie die aber auf eine friedliche Art und Weise ausleben. Da waren Pogo-Tänzer, die sich da gegenseitig anrempeln, aber es ist nicht so. Und das hat mich bei dem Gedanken ertappt, ob nicht Wladimir Putin vielleicht einfach mal ein bisschen mehr AC/DC hören sollte, so wie Udo Lindenberg seinerzeit Erich Honecker mal eine Gitarre schenken wollte und gesagt hat, eine Lederjacke wollte jemand schenken, hat gesagt, du bist doch eigentlich auch ein Rocker. Also tatsächlich glaube ich schon, das meine ich ganz ernst, dass Rockmusik dazu da ist, dieses Aggressive, dieses Biest in uns, ja, auf freundliche Art und Weise ein Stück weit zufriedenzustellen. So, das ist Punkt 1 und Punkt 2, weil du nach der Kriminalstatistik gefragt hast und nach dem Umstand, dass eben sowohl antisemitische als auch islamfeindliche Angriffe zugenommen haben. Das ist leider das Ergebnis einer unselig aufgeschaukelten und aufgeheizten Situation. Ich glaube beileibe nicht daran, dass in Deutschland wirklich bis zu 20% Neonazis unterwegs sind, wie die AfD eine Zeit lang ja in den Umfragen mal stand. Aber da sind einfach Dinge passiert und dazu gehört auch die irreguläre Migration über 10 Jahre jetzt bald, die Leute leider in die Hände falscher Wortführer führen und dann eben sogar zu Gewalt in der Lage sind. Also da hat sich was fürchterlich aufgeschaukelt und ich komme darauf zurück. Ich würde mir nichts sehnlicher wünschen, als dass die politische Auseinandersetzung wieder in der Mitte der Gesellschaft geführt wird. Und das tut sie im Moment nicht.
Ja, und diese Radikalisierung ist ja eben auch durch die sozialen Medien noch viel einfacher geworden.
Genau so ist es, ja.
Das wir ja gerade angesprochen haben. Leslie, da kommen wir aber auch auf deine Story wieder zurück. Du bist ja auch in den 70er Jahren aus Ungarn nach Westdeutschland geflohen. Und in einem Interview 2017 hast du Angela Merkel mal für ihre Flüchtlingspolitik Respekt ausgesprochen, die Christoph hier, glaube ich, gerade ein bisschen kritisiert hat. Denkst du denn immer noch so oder hat sich an deiner Meinung in den letzten Monaten oder Jahren etwas geändert?
Lisa, da muss ich dich hinterfragen, hast du dieses Interview von damals wirklich durchgelesen? Weil ich habe es respektvoll kritisch beleuchtet, nämlich ich habe meine eigene Migrationsgeschichte dagegen gestellt, damals wie heute. Also, 1975, ich komme illegal durch die grüne Grenze Ich spreche kein Wort Deutsch, stelle in der Zentrallage für Asylbewerber einen Antrag auf politisches Asyl. Selbstverständlich mache ich die richtigen Angaben auf der Idee, dass falsche Identität oder Geburtstag, also komme ich gar nicht. Nach 3 Wochen spielte ich auf Lohnsteuerkarte, also völlig, also bereits schon zu der Mehrwert dieses Landes beitragend, Schlagzeug in der Schwäbischen Landestheater. 90 Tage später hatte ich meine deutsche Asylpass. Ich lernte Deutsch so, dass ich hatte nie einen Integrationskurs oder Deutschkurs besucht, aber auf der linken Seite auf meines Tisches, wo ich auch immer einen Tisch gefunden habe, war die Süddeutsche Zeitung, auf der rechten war die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Damals waren sie in alle Bereichen völlig konträrer Meinung, worüber zwei Journalisten jetzt gerade nur noch schmunzeln können. In der Mitte war ein Wörterbuch und ich habe, egal wie lange ich und wo auch immer gespielt habe, ich habe erst einmal vier Stunden auf jeden Fall Deutsch gelernt. Von dieser Wörterbuch und von der zweiten Tageszeitung. Also, und da sage ich jetzt was Unpopuläres, was gleich ihr beide möglicherweise auch das Stirn runzeln würde. Integration ist der Bringschuld der Migranten. Punkt Ende. Also ich bin hier angekommen, ich habe von Deutschland nichts erwartet, sondern das, dass ich hier in Freiheit mein Leben gestalten darf. Und das, ich bin unendlich dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe. Ich bin nur deutscher Staatsbürger, weil ich die doppelte Staatsbürgerschaft als Phänomen ablehne. Ich bin dieses Land verpflichtet. Ich habe die Chancen von diesem Land bekommen und ich werde immer alles tun, dass dieses Land in Freiheit, in Toleranz und in seine Werte, Kanon, die vor 75 Jahren die Mütter und Väter der Grundgesetze so wunderbar niedergelegt haben, was wir heute zu Recht feiern, erleben kann. Und das ist meine Migrationsgeschichte und ist ziemlich konträr zu dazu, was wir heute erleben. Also das
aber
ist,
da wirst du eigentlich gleich nochmal eine andere Frage auf. Ist es denn schwerer geworden, heutzutage als Flüchtling nach Deutschland zu kommen? Weil das klingt jetzt relativ easy, so wie du es beschreibst.
Also, Verzeihung, also die grüne Grenze, wo ich reingekommen bin, durch den Wald, wird nie zugemacht, weil dazu müsste ein Zaun um Deutschland gezogen werden. Ja. Also, viel kompliziert, also das ist heute genauso kompliziert oder genauso wenig kompliziert. Also das ist ab und wo schon lächerlich, wie wir reden, die Grenze sind zu, wenn halt ein Polizist oder Grenzbeamte an der Autobahn, wie er beim Grenzsteller steht, das ist, also ich bin völlig illegal durch einen Tunnel aus der russischen Unterdrückung geflüchtet und weil ich wollte der Zensur, der Folter, der Bespitzelung, der Schießbefehl entkommen. Und ich hatte ganz klare Vorhaben mit meiner Freunde. Und der andere, der Gabo Chupo, ist nach Amerika gegangen, hat das gemacht, was ein ungarischer junger Filmemacher machen soll. Er war genauso 22 wie ich damals und hatte ein Studio gegründet und sein erster Welterfolg war Simpsons, also weil es ein Trickfilm zeigen war. Also wir wollten nichts anderes als uns entfalten dürfen. Und ein anständiger Bürger ein neues Landes werden zu dürfen. Und heute sage ich gerade 25 Jahre Verfassung. Ich bin ein Verfassungspatriot und ich bin stolz, ein deutscher Verfassungspatriot geworden zu sein oder werden zu dürfen.
Ja, also du rufst ja auf jeden Fall ganz klar auf. Man ist selbst auch in der Bringschuld. Das fand ich eine sehr interessante Aussage. Vor allen Dingen auch die Sprache hast du angesprochen und auch in Bezug aufs Grundgesetz, dass man sich auch wirklich dem klar ist, in was für einer Ordnung, demokratischen, freiheitlichen Ordnung man hier lebt und diese auch anzunehmen und eben sich auch nicht radikalisieren zu lassen von Strömungen, die in diese Ordnung eben nicht reinpassen und teilweise auch sogar schon verfassungsfeindlich sind. Damit müssen wir leider schon zum Ende kommen. Die Zeit ist rum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Leslie Mandoki, für deine Zeit, für das tolle Gespräch und auch Christoph für deine Einordnungen und Beiträge. Du hast jetzt bestimmt noch einige Termine, Leslie, rund ums neue Album. Was steht in den nächsten Tagen an?
Das neue Album ist weltweit synchron veröffentlicht. Insofern, meine Tage fangen in 5 in der Früh an als mit Japaner des Interviews und enden nachts um 2, also mit Los Angeles. Und ich liebe es und ich freue mich sehr. Und ich danke jedem, der in seine Herz und seine Seele unsere Musik lässt und damit wir ein Teil eures Lebens sein dürfen mit unseren Botschaften, die entsprechen unserer Zeit, also auch nicht immer nur einfach und spaßig sind, sondern durchaus mit der Lebensrealität, mit dieser komplizierte, libanente Krisen sich befasst und versuchen wir mit diesem Album A Memory of Our Future von uns eine kleine wenig einen Kompass beizusteuern.
Ja, super. Und auf jeden Fall auch dieser Aufruf, auch mal andere Meinungen auszuhalten, den Pluralismus, den du angesprochen hast. Sehr interessant. Vielen Dank für deine Beiträge. Und wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie unbedingt den Tagesanbruch-Podcast und lassen Sie uns auch gerne eine Bewertung da. Bis zu 5 Sterne sind möglich, zum Beispiel über Spotify, Apple Podcasts. Und wenn Sie noch eine Anmerkung oder Frage zum Thema haben, schreiben Sie uns gerne an podcasts@t-online.de. Und damit bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuhören. Ciao!
Tschüss, liebe Lisa, und tschüss, Leslie. Das war eine große Freude mit dir.
Dankeschön, dass ich bei euch sein durfte. Und ich wünsche allen, die uns heute zugehört haben, einfach mal das Beste und dass wir bald dieser Licht am Ende des Tunnels sehen.